Verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte gleich ein paar Verse aus dem Buch des Predigers vorlesen. Ich lese in Prediger 1, ab Vers 1, benutze die Elberfelder Übersetzung. Prediger 1, ab Vers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt. Aber die Erde besteht ewiglich. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrte der Wind zurück. Alle Flüsse gehen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird, und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem, und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Ein übles Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen, und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Und dann lese ich aus Kapitel 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn? Ich will dich prüfen durch Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Zum Lachen sprach ich, es ist unsinnig, und zur Freude, was sie denn schaffe. Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu pflegen, während mein Herz sich mit Weisheit benehme, und es mit der Torheit zu halten, bis ich sähe, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem Himmel zu tun, die Zahl ihrer Lebenstage. Und dann lese ich noch ab Vers 10, Vers 9. Entschuldigung, Vers 8. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Ich wurde groß und größer, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch meine Weisheit verblieb mir, und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, womit ich wirkend mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Und dann noch aus dem letzten Kapitel, die Schlussverse, Prediger 12, Abvers 8. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Eitelkeit. Und über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte angenehme Worte zu finden, und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ist Ermüdung des Leibes. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Zunächst bis hierher. Ich habe aus einem der eigenartigsten Bücher der Bibel gelesen. Aus dem Buch der Prediger von Salomo. Und es haben sich schon viele Menschen die Frage gestellt, wie konnte überhaupt dieses Buch in die Bibel hineinkommen? Wie hat man das überhaupt als inspiriertes Buch betrachten können? Ein Buch, das so viel von Pessimismus und von Enttäuschung spricht. Aber der Grund, meine lieben Freunde, liegt wohl darin, dass man zu wenig darauf geachtet hat, was die eigentliche Absicht dieses Buches ist. Und wir werden sehen, dass dieses Buch von höchster Aktualität ist für unsere Zeit. Wir haben gestern gehört von einer Jugend in einem sterbenden Zeitalter. Oder von allgemein von dem Abendland in einem sterbenden Zeitalter. Und wir werden sehen, dass dieses Buch der Prediger ganz direkt auch in unsere Zeit spricht. Es ist nämlich so, dass der König Salomo, dieser überaus weise König, wird uns ganz ausführlich beschrieben, 1. Könige 4, wie weise er war, wie er alle damaligen Weisen in dem Nahen Osten übertroffen hat an Weisheit. Dieser weise und überaus reiche Mann hatte eine gute Kenntnis von Gott, und trotzdem ist er am Ende seines Lebens von Gott weggekommen. Diese tragische Wegwendung wird uns in 1. Könige 10 beschrieben. Und es wird uns dort nicht davon berichtet, dass Salomo je wieder von diesem Abfall zurückgekommen ist. Aber in gewissem Sinn können wir das aus dem Buch Prediger entnehmen. Wir können eigentlich dieses Buch gewissermaßen als einen Rechenschaftsbericht des Königs Salomo betrachten, der sich von Gott abgewendet hat und viele bittere und enttäuschende Erfahrung gemacht hat in dieser Zeit, wo er die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr hatte. Und nun, am Ende seines Lebens wendet er sich als Prediger an das Volk, um ihnen aus seinen bitteren Erfahrungen Belehrungen zu geben, damit die Zuhörer diese üblen Erfahrungen nicht wiederholen müssten. Im Hebräischen steht das Wort Kohelet für Prediger, kommt nur in diesem Buch vor, 7-mal. Und dieses Wort bezeichnet im Hebräischen jemanden, der eine Volksversammlung zusammenführt. Kahal heißt eine Versammlung. Und der Kohelet ist dann der Mann, der zu dieser Versammlung spricht. Und das haben wir auch gelesen in Kapitel 12, Vers 9 und über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Also, Dieses Buch ist uns gegeben, dass wir vor enttäuschenden Erfahrungen in dieser Welt bewahrt bleiben könnten und nicht das noch einmal wiederholen könnten. Und so ohne Umwege, ohne große Umwege, den Weg zur völligen Freude finden könnten. Es ist so, es gibt Leute, die sagen, man muss, um zu wissen, dass Drogen nichts bringen, da muss man das auch mal ausprobiert haben. Aber das ist eine ganz, meines Erachtens, eine ganz verhängnisvolle Meinung. Denn ich muss doch nicht, um zu wissen, dass Gift tödlich ist, zuerst eine Flasche Gift trinken. Es genügt, dass viele andere diese Erfahrung gemacht haben. Und so können wir aus den Fehlern anderer lernen. Wir können aus den Fehlern des Predigers lernen. Und nun ist es bemerkenswert, ein paar Kennzeichen, sprachliche Kennzeichen, Eigenschaften dieses Buches unter die Lupe zu nehmen. Wir finden in diesem Buch 29 Mal den Ausdruck unter der Sonne. 29 Mal unter der Sonne. Dreimal finden wir den Ausdruck unter dem Himmel. Dreimal unter dem Himmel. Und wir finden 8-mal den Ausdruck auf der Erde, beziehungsweise auf die Erde. Also, das zeigt uns das Weltbild des Predigers. Nicht wahr? Von unserer Sicht der Dinge hängt doch unser Leben ab. Und das Weltbild des Predigers unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde. Und aus dieser Sicht der Dinge kommt der Prediger zu einer enttäuschenden Feststellung. Und wir haben in den, nach der Überschrift in Vers 1, haben wir eigentlich in den Versen, also vom ersten Kapitel, haben wir in den Versen 2 und 3 eigentlich die These, die Grundthese des ganzen Buches. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Nun, am Schluss haben wir dann diesen Ausdruck Eitelkeit der Eitelkeiten in einem Kreisschluss dann wieder gefunden. Der Anfang schließt sich mit dem Ende. Das ist die Sicht des Predigers unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde. Dann ist alles hohl und leer. Denn das ist die Bedeutung dieses hebräischen Wortes für Eitelkeit. Hohl, leer, sinnlos. Und der Ausdruck Eitelkeit der Eitelkeiten, das ist die hebräische Superlativform, also die höchste Steigerung. Wir könnten dieses Wort modern, Eitelkeit modern wiedergeben mit Sinnlosigkeit. Und dann der Superlativ Eitelkeit der Eitelkeiten, totale Sinnlosigkeit. Das ist der Sinn. Und zu diesem Schluss kommt der Prediger, wenn er die Dinge also so sieht, unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde. Und der Prediger ist ein sehr aktiver Mensch, nicht ein passiver Mensch. Er sucht und sucht, aber er sagt, dass alle Bemühungen sind letztlich ein Haschen nach Wind. Man kann sich bemühen, Sinn zu suchen, und letztlich ist es so, wie wenn man Luft fangen will. 9-mal kommt dieser Ausdruck Haschen nach Wind in diesem Buch vor. Und nun sehen wir natürlich eine frappante Ähnlichkeit zu dem Weltbild vieler unserer Zeitgenossen heute. Sie betrachten als Realität das, was der Mensch von seiner Warte aus sehen und erkennen kann. Wir haben das gestern ganz besonders in Verbindung auch gesehen mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin, die das Denken im Westen entscheidend geprägt hat und wie man eigentlich aus dieser Weltsicht letztlich feststellen muss, der Mensch ist einfach eine Maschine, ohne Sinn und ohne Ziel. Alles ist durch Zufall gekommen, dann hat auch die persönliche Existenz keinen Sinn. Und da haben wir also eine ganz interessante Parallele mit der Schlussfolgerung des Predigers. Totale Sinnlosigkeit. Und das sagt ein Mensch vor 3000 Jahren. Also wir sehen, wie der Prediger das gesagt hat. Es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Vers 10 von Kapitel 1. Es ist gar nicht, unsere Zeit ist in dem Sinn gar nicht modern. Diese Problematik hat es auch schon früher gegeben. Und nun könnte man sagen, ist noch ein weiterer Ausdruck charakteristisch für dieses Buch. Wir finden, dass der Prediger nicht ein Atheist ist. Das ist er absolut nicht. Er spricht 40 Mal über Gott. Aber dabei ist es bemerkenswert, er gebraucht immer das Wort Elohim für Gott. Er gebraucht kein einziges Mal in diesem Buch den Ausdruck Yahweh oder wie das manche Bibelübersetzungen haben, Jehova oder der Herr, dann übersetzt. Kein einziges Mal. Obwohl das Wort ist, Yahweh, der Ewige, der Herr, das Wort ist, das am meisten vorkommt als Bezeichnung für Gott im Alten Testament. Nämlich fast 7000 Mal. Das Wort Gott kommt nur so um die Größenordnung 2500 Mal vor. Aber ihr braucht das Wort Yahweh nie. Das ist bemerkenswert. Warum? Weil der Name Yahweh oder Jehova bezeichnet Gott als den Gott, der Gemeinschaft haben will mit dem Menschen. Man kann das gut illustrieren anhand von 2. Mose 6. Dort will sich Gott dem Volk Israel in Ägypten jetzt eben vorstellen als ihr Gott und offenbart sich mit dem Namen Yahweh oder Jehova, der Ewige, der unwandelbar bedeutet ist. Und es ist also genau die Bezeichnung für Gott, der in Gemeinschaft tritt mit einem Volk, mit Menschen. Wir können das nur noch weitersehen. Zum Beispiel in 2. Chroniker möchte ich eine Stelle anführen, ganz bemerkenswert. Wir können mal aufschlagen in 2. Chroniker 18, falls Sie eine Bibel da haben. 2. Chroniker 18, da geht es um den Krieg, in den Josaphat, der König von Juda, verwickelt war. Er wird plötzlich von feindlichen Heeren umzingelt. Und in dieser Not, in die er kam, spricht Vers 31. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen. Denn sie sprachen, das ist der König von Israel. Da umringten sie ihn, um zu streiten. Und Josaphat schrie. Und Yahweh half ihm. Und Gott, Elohim, lenkte sie von ihm ab. In einem Satz haben wir beide Namen, Yahweh und Elohim. Josaphat schreit um Hilfe zu Gott und es ist Yahweh, der ihm hilft. Und wer ist es, der die Militärtrupps ablenkt, wegwendet? Das ist Elohim. Und man kann sagen, ich werde das nachher noch weiter ausführen, dass die Bezeichnung Elohim für Gott, speziell die Bezeichnung ist für Gott als den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Und so ist es ganz schön zu sehen, Josaphat schreit um Hilfe und es ist Yahweh, der ihm hilft und es ist der mächtige Schöpfer Gott und Erhalter des Weltalls, der diese feindlichen Truppen weglenkt. Und dass Elohim die Bezeichnung ist für Gott als den Schöpfer, das ist ganz eindrücklich in 1. Mose 1 zu sehen. Im Schöpfungsbericht, da heißt es immer wieder, und Gott sprach, und Elohim sprach, und Elohim sprach. Gott, der erhabene Schöpfer. Gut, in Kapitel 2 von 1. Mose, wo uns die Erschaffung des Menschen im Detail beschrieben wird, nicht wahr? In Kapitel 1 haben wir so eine Übersicht, 6 Tage Werk. Aber in Kapitel 2 kommt der Schreiber zurück und beschreibt vor allem, was am sechsten Tag geschehen ist in Verbindung mit dem Menschen und wie Gott ihm Gebote gibt, ihm eine Aufgabe gibt und für den ersten Menschen Adam eine Frau zubereitet und so weiter. Gott in Verbindung mit dem Menschen. Und da finden Sie wieder den Ausdruck Yahweh. Aber weil es auch dort um Gott den Schöpfer geht, wird auch der Ausdruck Elohim weiterverwendet. Also Yahweh, Elohim. Gott, der Schöpfer und Gott, der in Gemeinschaft tritt mit dem Menschen. Und nun, wenn wir diese Unterscheidung sehen, man könnte noch viele weitere Beispiele bringen für den Gebrauch dieser Gottesnamen. Wenn man das so sieht, ist das ganz frappant. Also, der Prediger hat zwar eine Kenntnis von Gott, aber die Gemeinschaft fehlt. Und so können wir sagen, ein Mensch, der ein Weltbild hat, wo er die Dinge sieht unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde, und keine persönliche Beziehung zu Gott hat, kommt auch zu der Schlussfolgerung totale Sinnlosigkeit. Eitelkeit der Eitelkeit. Und was mir noch aufgefallen ist, in diesem Buch nennt sich der König Salomo nie Salomo. Wir werden sehen, im Buch der Sprüche tut er das sehr wohl und auch im Hohen Lied. Aber in diesem Buch nennt er sich nie Salomo, er nennt sich einfach Prediger, der Sohn Davids, der König von Jerusalem. Und man merkt, dass es Salomo ist, weil er so überaus weise ist, weil er viele Sprüche verfasst hat, das stimmt genau mit 1. Könige 4 überein. Es stimmt überein mit der Tatsache, dass seines unwahrscheinlichen Reichtums, den er da beschreibt, und es stimmt auch überein mit der Tatsache, dass er sagt, dass er alle übertroffen hat, die je vor ihm in Jerusalem waren. Also ein ganz einzigartiger. Es ist Salomo, aber er nennt sich nie Salomo. Worin liegt der Grund? Salomo, dieser Name hängt ja zusammen mit Shalom, Friede, bedeutet nichts anderes als Mann des Friedens. Und weil wir in diesem Buch einen Mann der Unruhe finden, hauptsächlich, wir sehen, am Schluss kommt er dann zu einem Ziel. Aber der Akzent auf die Unruhe seines Herzens gelegt wird, nennt er sich nie Salomo, Mann des Friedens. Sondern einfach Sohn Davids. Nun, wir haben jetzt gesehen, seine These in den Versen 2 und 3. Und dann im Folgenden kann man das Buch des Predigers in viele, viele Abschnitte unterteilen, wo der Prediger verschiedene Untersuchungen anstellt. Nicht wahr? Die Ausdrücke kommen sehr oft vor wie ich sprach in meinem Herzen oder wir haben in Vers 13 Ausdruck, ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und so weiter. Ausdrücke, die ähnlich immer wieder kommen. Oder ich wandte mich, Kapitel 2, Vers 12, ich wandte mich zu den verschiedensten Dingen hin, um Untersuchungen zu machen. Und so haben wir also hier verschiedene Abschnitte aneinandergereiht, wo der König Salomo verschiedene Untersuchungen anstellt und die uns vorstellt. Wir haben eine erste Untersuchung ab Vers 4 und die geht bis Vers 11. Und da haben wir die Untersuchung, wie Salomo feststellt, dass eigentlich alles in dieser Welt in Kreisform verläuft. Nicht wahr? Er sagt in Vers 4, ein Geschlecht, also eine Generation geht und eine Generation kommt. Aber die Erde besteht ewig, einfach fortdauernd. Das ist doch so eine Kreissituation. Und dann schaut er sich weiter herum in der Natur und stellt fest, mit der Sonne ist das genau gleich. Von unserer Weltsicht aus. Auf der Erde sehen wir, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Übrigens hat das nichts damit zu tun, dass Salomo hier einen Fehler geschrieben hätte in der Bibel, sondern das ist einfach die Alltagssprache. Nicht wahr, wenn ich mit meiner Frau spaziere und einen schönen Sonnenuntergang sehe, dann sage ich auch, schau mal den Sonnenuntergang. Und ich sage nicht, schau mal, wie die Erde sich jetzt da wegdreht. Das ist einfach die normale Sprache. Aber in unserer, aus unserer Sicht geht die Sonne auf, geht unter und kommt dann wieder im Osten. Eine Kreissituation. Das gleiche ist festzustellen mit dem Wind in Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich dann wieder nach Norden. Und er wendet sich und wendet sich und so verläuft alles in Kreisform. Haben die Meteorologen ja auch festgestellt. Das gleiche in Vers 7. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und trotzdem wird das Meer nicht voll. Warum? Erklärt, dass eben durch die Verdunstung kommt das Wasser immer wieder an den Ort zurück, wo es ausgegangen ist. So haben wir einen Kreislauf mit dem Wasser. Alles verläuft in Kreisform. Und so erklärt er das noch mit weiteren Dingen. Auch was die Neuigkeiten anbetreffen, in Wirklichkeit sind es Dinge, die wieder ausgegraben worden sind von früher. So verläuft das. Es ist doch furchtbar langweilig, die Welt, in der wir leben, nicht wahr? Alles immer dasselbe. Alles verläuft in Kreisform. Und der Prediger sagt, wirklich, totale Sinnlosigkeit. Er sieht da wirklich ein Dilemma für den Menschen. Und dann will er mit Philosophie ab Vers 12 das untersuchen und kommt dazu, dass das Weisheit viel Verdruss bringt. Dann ab Kapitel 2 haben wir gelesen, da ist ein neuer Abschnitt von Vers 1 bis 11 und da versucht er es mit Materialismus im totalen Exzess. Wir haben gesehen, alles, Vers 10, alles was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Also ein Materialismus, der sogar unseren Materialismus hier im Westen überstieg. Denn so reich wie der König Salomo war, ist wohl noch keiner gewesen von uns. Und trotzdem hat er also mit diesen Möglichkeiten eben alles ausprobiert und er muss sagen, es ist ein Haschen nach Wind. Materialismus bringt nichts. Genuss im Exzess bringt nichts. Und so geht das weiter. Eine Untersuchung um die andere. Und am Schluss kommt er eben wieder zurück auf den Superlativ. Eitelkeit der Eitelkeit. Alles total sinnlos. Total sinnlos. Und trotzdem können wir jetzt sagen, dass das Buch des Predigers eben nicht einfach ein pessimistisches Buch ist und nicht, wie manche gedacht haben, ein Buch, das nicht in die Bibel gehört, sondern dieses Buch hat ein Endergebnis, haben wir gelesen, ganz am Schluss. Das Endergebnis in Kapitel 12, Vers 13 heißt, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Also, zwei Dinge. Gottes Furcht und Gottes Wort. Halte seine Gebote. Das ist Gottes Wort. Gottes Furcht und Gottes Wort. Und effektiv ist Gottes Wort auch für den modernen Menschen, der sich in diesem Dilemma eingeschlossen unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde befindet, ist Gottes Wort der Ausweg zum Ausbruch. Ausbrechen müssen wir. Nicht so, wie wir das gestern Abend gehört haben, dieses Ausbrechen ins Irrationale, aber Ausbrechen durch das Wort Gottes. Und nicht wahr, wenn wir nochmals auf den Anfang zurückkommen, alles verläuft im Kreislauf. Das erinnert uns sehr stark an die östlichen Religionen, die jetzt den Westen auch überfluten. Denn dort ist das ein ganz wesentlicher Gedanke, dass alles im Kreis verläuft. Und die fügen dann noch hinzu, aus ihren philosophischen Gedanken, nebst dem, was sie eben beobachten konnten in der Natur, dass der Mensch angeblich auch immer wieder geboren wird und in einem schrecklichen Kreislauf von Reinkarnation sich befindet. Und damit der Mensch glücklich werden kann, dann muss er aus diesem Kreislauf ausbrechen können. Das ist eigentlich so ein wichtiger Grundsatz östlicher Religionen. Nun, was ist die Antwort des Wortes Gottes? Schlagen wir dazu aus die erste Seite vom Buch Hesekiel, Propheten Hesekiel. Dieses Buch wurde geschrieben in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, so um 570 vor Christus. Ganz interessant ist, da im ersten Vers schreibt Hesekiel, es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar, da taten sich die Himmel auf und ich sah Gesichte Gottes, also Visionen Gottes. Und dann beschreibt er, das müssen Sie mal zu Hause für sich durchlesen, eine unerhörte Vision. Sehr schwieriges Kapitel, aber es kann einem vereinfachen, wenn man weiß, was da eigentlich gesehen wird. Er sieht Gottes Thron und er sieht auf diesem Thron Gottes Sohn wie ein Mensch und dieser Thron Gottes wird getragen von Cherubim, das ist eine bestimmte Art von Engel, Thronwärter Gottes sind. Und Hesekiel sieht in Verbindung mit diesem Thron Räder. Und diese Räder sind ganz eigentümlich. Ich lese den Vers 16. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. Und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Und dann müssen wir noch lesen, Vers 12. Und sie gingen an jedes stracks vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und so weiter. Also eine ganz furchterregende Vision hat Hesekiel hier gesehen. Die Erscheinung des Thrones Gottes mit Rädern. Und nun haben Sie vielleicht festgestellt, im ersten Vers heißt es bei Hesekiel, da taten sich die Himmel auf. Und hier haben wir einen ganz entscheidenden Gegensatz zum Buch des Predigers, der alles sieht aus der Sicht unter dem Himmel. Und jetzt bekommt Hesekiel eine Sicht aus dem Himmel, wo sich der Himmel auftut. Also Hesekiel bekommt hier eine Sicht der Dinge, wie der Mensch von Natur sie nicht haben kann. Der Mensch ist einfach beschränkt in seiner Erfahrungswelt und seine beschränkte Erfahrungswelt führt ihn zum Pessimismus. Wenn nun aber Gott den Vorhang auftut, dann kann er solche Erfahrungen machen wie Hesekiel. Und was ist seine Schlussfolgerung in diesem ersten Kapitel? Da können wir lesen in Vers 28. In der Mitte, da sagt er, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jahwes. Er sah also die Herrlichkeit des ewigen Gottes. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Also nicht ein Mensch, der pessimistisch zu Boden fällt, sondern ein Mensch, der sich vor Gott beugt und dann die Stimme Gottes hört. Also was der Mensch braucht, ist mehr als was er mit Wissenschaft erkennen kann, denn das ist sehr beschränkt. Nur auf die Erfahrungsmöglichkeiten. Und wenn dann noch die Spekulation dazu kommt, dann wird das Ganze dadurch dann sehr tragisch. Aber hier sehen wir einen Mann, der Licht bekommt aus dem Himmel von Gott und dann auf die Erde fällt, Gottes Wort hört. Und nun, was ist der Zusammenhang mit Prediger 1? Wir haben gesehen, alles verläuft in Kreislaufform. Das ist eine Tatsache in der Natur. Jetzt sehen wir aber den Thron Gottes, Gott, der über das ganze Weltall regiert, und da sind Räder dran. Tatsächlich verläuft alles in Kreislaufform, aber die Räder gehen vorwärts. Das heißt, das Handeln Gottes mit diesem Universum und damit auch mit den Menschen geht aus von einem Anfangspunkt und geht auf ein Ziel hin. Und das ist doch der ganz wesentliche Unterschied der Weltsicht der Bibel gegenüber den östlichen Religionen. Da ist einfach Kreisform, aber die Bibel zeigt Kreisform, aber das Ganze läuft linear auf eine Vollendung hin. Und das Wunderbare dabei ist, dass also diese Vollendung eben einen Sinn und ein Ziel hat. Und wenn Salomo das gesehen hätte, dass nicht einfach alles so stur langweilig ist, sondern dass Gott einen Plan hat mit dieser Welt und auch mit einem jeden einzelnen Menschen, mit einem jeden einzelnen, der hier sitzt, dann hätte er nicht zu diesem Pessimismus kommen müssen. Und so können wir klar feststellen, dass die vier Jahreszeiten, sie kommen dauernd wieder, ein Jahr nach dem anderen. Wir haben vor einiger Zeit Neujahr gefeiert, nicht wahr? Gott, es ist so langweilig, kommt jedes Jahr wieder Neujahr. Aber es ist nur langweilig, wenn man nicht sieht, dass mit jedem Jahr und auch mit jedem Tag das Ziel Gottes näher kommt. Und Gott hat nicht nur am Anfang alles gut erschaffen, sondern er will auch alles auf eine Vollendung hin steuern. Aber dazu braucht der Mensch, dass er an diese Sicht der Welt bekommt, braucht er die Offenbarung Gottes. Das kann man mit Wissenschaft nicht herauskriegen. Und deshalb kommt der Prediger eben am Schluss seines Buches zur Schlussfolgerung, dass man auf Gottes Wort hören muss. Halte seine Gebote. Dann kannst du ausbrechen aus dem Pessimismus. Und er sagt damit in Verbindung, fürchte Gott, Gottesfurcht. Nun, die Bibel ist uns nicht gegeben, um einfach eine interessante und richtige Weltsicht zu bekommen, sondern letztlich ist die Bibel uns gegeben, um so zu leben, dass Gott dadurch geehrt wird. Man kann nämlich aus verschiedenen Gründen die Bibel lesen. Man kann die Bibel lesen, um darin Fehler zu finden. Das ist eine Möglichkeit. Machen viele, nur stellt man dann bald fest, dass die Bibel bei einem selbst Fehler findet. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel in Psalm 119 sagt dieser Kenner der Bibel, sagt, Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf dass ich nicht wider dich sündige. Das ist ein Ziel für Bibellese, damit ich nicht gegen Gott sündige. Die Frage, haben Sie die Bibel jemals aus dieser Perspektive gelesen? Am Morgen, am Abend, auf dass ich nicht wider dich sündige. Damit ich den Weg gehen kann, den du mich führen willst. Und ein Weg, der auf ein Ziel, auf ein herrliches Ziel zugeht. Und dazu braucht es eben diese Gottesfurcht, um sich dieser Leitung Gottes, die eben auf ein Ziel hinzugeht, eben zu unterstellen. Gottesfurcht und Gottes Wort. Das ist die Antwort des Predigers. Man kann also über das Buch des Predigers einen Vers aus Johannes 4 als Titel setzen. Johannes 4, da spricht der Herr Jesus zu einer samaritischen Frau und sagt ihr, Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer aber irgend von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit.
Also die Hauptsache des Predigers ist, wer von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Man kann diese Nachforschungen machen wie Salomo und man hat immer nur Durst, Durst, Durst und erfährt keine Sättigung, keine Stillung der innersten Bedürfnisse des Menschen. Zwar sagt der Prediger, dass Gott dem Menschen, Prediger 3, Vers 11, die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, obwohl wir Menschen so klein und gering sind, hat Gott in unser kleines Herz etwas gelegt, die Ewigkeit. Das heißt, das hat zur Folge, dass der Mensch nur durch Ewigkeit befriedigt werden kann. Man kann also die ganze Welt und all ihr Inhalt einfach so ins Herz des Menschen versuchen aufzunehmen, aber der Mensch wird nicht befriedigt. Erst dann, wenn der Ewige selbst, und Yahweh heißt ja der Ewige, das Herz erfüllt, dann kann Befriedigung und völlige Freude kommen. Und so haben wir also im Prediger, wer von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten, weil all die Dinge in dieser Welt den Menschen nicht befriedigen können, weder irdische Dinge noch weltliche Dinge. Also weder die schönen Dinge dieser Erde noch die sündigen Dinge dieser Welt können den Menschen befriedigen. Aber der Prediger kommt zur Schlussfolgerung, stellt das dem Volk Israel vor. Macht nicht mehr die gleichen Fehler wie ich, sondern geht an die Quelle Gottes Furcht und Gottes Wort. Und da findet ihr die Antwort und die Möglichkeit zum Ausbrechen aus dem Kreislauf der Sinnlosigkeit. Und nun, liebe Freunde, führt uns das zum Buch der Sprüche. Ich lese aus Sprüche 1. Sprüche 1, Vers 1.
Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen, um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Und dann der Vers 7, das ist der Schlüsselvers des Buches. Die Furcht Jahwes ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Bis dahin. Nun, Sie merken gleich in der Überschrift einen großen Wechsel. Jetzt ist es nicht mehr einfach der Sohn Davids, sondern es ist Salomo. Also der König nennt sich nur mit seinem Namen Mann des Friedens. Und der Ausgangspunkt der Sprüche ist der Endpunkt des Buches Prediger. Wir haben gesehen, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und jetzt beginnt er hier mit, in Vers 7, mit dem Schlüsselvers, die Furcht vor Yahweh, dem Ewigen, dem Herrn, ist der Erkenntnis Anfang. Also seine ganzen philosophischen Untersuchungen haben ihn zu nichts gebracht. Und erst da, wo er sich dem Wort Gottes zuwendet, da hat er nun der Erkenntnis, der wahren Erkenntnis Anfang. Und das ist eben verbunden mit Gottes Furcht. Aber Sie haben gleich gemerkt, es heißt nicht einfach Gottes Furcht, sondern die Furcht Jahwes. Und da ist nun das ganz Bemerkenswerte, dass das Buch der Sprüche im Gegensatz zum Buch des Predigers durch den Namen Yahweh gekennzeichnet ist. Oder Jehova, wie Sie dem sagen wollen. Im Hebräischen ursprünglich nur die Konsonanten IHWH. Kann man Vokale einsetzen, Jehova oder Yahweh. Und Yahweh ist die ursprüngliche Aussprache, sehr wohl. Nun gut, dieser Ausdruck, dieser Name kommt 87 Mal vor in diesem Buch. Und der Name Elohim kommt fast nicht vor. 5 Mal. fünfmal Elohim und einmal die Einzahlform Eloah.
Also wir sehen ganz verbannt, der gleiche Autor und plötzlich ganz andere Gottesnamen. Aber das Ziel und die Bedeutung dieses Buches ist eben völlig verschieden. Hier haben wir einen Mann des Friedens, der von Gottes Furcht ausgeht und der von der Weisheit, die Gott gibt, ausgeht. Nicht wahr? Das ist das Ziel der Untersuchungen, Vers 1, um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Und zwar die Weisheit von Gott. Und nun ist es ja bemerkenswert, das Buch Sprüche ist übervoll von dem Begriff Weisheit. Da könnte man sagen, das ist doch ganz ähnlich wie Prediger. Da spricht auch ständig von Weisheit und so weiter. Aber der große Gegensatz ist nun die Tatsache, dass es im Prediger um menschliche Weisheit geht, die aus einem beschränkten Weltbild hervorkommt. Und hier haben wir die Weisheit Gottes, die dadurch kommt, dass Gott seinen Himmel auftut und jetzt eben in Gemeinschaft ist mit den Menschen. 87 Mal Yahweh. Gott, der in Gemeinschaft ist mit den Menschen. Und nun haben wir also hier vor uns Salomo in Gemeinschaft mit Gott und Gott ist bemüht, ihm und durch ihn uns Weisheit zu geben. Immer wieder sieht man, wie er persönlich anspricht, seinen Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Und so diese Weisheit, die er selbst von Gott empfangen hat, anderen weitergibt. Also wirklich eine ganz andere Voraussetzung. Und diese Weisheit, die wir im Buch der Sprüche haben, ist nicht einfach eine theoretische Weisheit, die nichts mit der Realität zu tun hat. Denn die Weisheit Gottes ist eine Weisheit, die real ist, wirklich ist. Und so finden wir in diesem Buch Anweisungen, eine Überfülle von Anweisungen für das praktische Leben in dieser Welt. Das praktische Leben in dieser Welt. Und da gibt es eine solche Unsumme von Situationen und Möglichkeiten, wo wir immer wieder neu überfordert werden. Aber das Buch der Sprüche gibt uns für ganz konkrete und für die verschiedensten Situationen ganz genaue Anweisungen, wie ein Mensch durch diese Welt gehen kann und dabei nicht verzweifelt, sondern Gottes Führung und Gottes Leitung auf das wunderbare Ziel hin erfährt. Was mich auch sehr beschäftigt hat an diesem Buch, ist eine literarische Eigenheit. Wenn Sie mal die ersten 9 Kapitel durchlesen, dann stellen Sie fest, das ist so eine durchgängige Belehrung, wo jeder Satz ganz direkt verknüpft ist mit dem vorangegangenen. Aber wenn Sie lesen ab Kapitel 10, ist das nicht mehr der Fall, und zwar bis und mit Kapitel 29. Da haben Sie einfach einzelne Sprüche und man hat das Gefühl, die haben gar keinen Zusammenhang untereinander. Und dann ab Kapitel 30 und 31 und dann in Kapitel 31 haben wir wieder einen zusammenhängenden oder eher zusammenhängenden Text. Das hat wirklich etwas Interessantes zu sagen. Warum? Es ist nämlich so, dass eigentlich das Leben, das uns das Leben dadurch dargestellt wird. Wir haben also in den ersten 9 Kapiteln so quasi eine Einleitungsrede. Und dann kommt die praktische Realität ab Kapitel 10, wie wir so quasi durch eine Welt gehen, die für uns oftmals zusammenhangslos ist. Wo wir oftmals die Zusammenhänge nicht sehen. Und da gibt Gott hier ein Vers für diese Situation, da wieder ein Vers für eine ganz völlig andere Situation und hier wieder einer und so weiter. Und das ist wunderbar, weil wir oftmals überfordert sind, unser Leben zu verstehen. Wir werden das einmal als gläubige Christen
in der Vollendung tun können, nämlich in der Herrlichkeit. Da wird plötzlich unser Leben sein wie ein gewobener Teppich, die obere Hälfte. Jetzt ist es oftmals so, dass wir wie auf einem Webteppich die untere Hälfte sehen mit den Fäden, die manchmal so ganz wirr zusammen, ein wirres Bild zusammen ergeben. Wir können es oftmals die Zusammenhänge nicht verstehen. Warum hat Gott uns dies, warum hat uns Gott das erleben lassen? Warum hat Gott uns zugelassen, dass wir in diese Situation kamen und so weiter? Völlig unverständlich. Aber dann einmal in der Vollendung werden wir plötzlich die obere Seite sehen, wie alles ein wunderbarer Plan war. Nun, diese Kapitel 1 bis 9, wo alles zusammenhängend ist, da haben wir mehr ein Bild, wie Gottes Wort uns einfach die Dinge klar darstellt, wie sie sind. Und dann gehen wir in die Realität hinein und sehen plötzlich, ach, ist das schwierig, hier den Zusammenhang zu sehen. Und die Kapitel 30 und 31, die haben, ich kann jetzt natürlich nicht darauf eingehen heute Abend, die haben sehr viel zu tun mit der Endzeit und mit der Vollendung der Pläne Gottes. Und dort haben wir wieder zusammenhängenden Text. In der Vollendung, sie haben besonders Hinweis für diejenigen, die das, denen das ein Begriff ist, auf das tausendjährige Friedensreich, wo der König mit seiner Frau zusammen ist. Und aus dieser Vollendung wird plötzlich dann die Vergangenheit in eine Ordnung, in ein klares Licht gerückt. Aber jetzt sehen wir oftmals alles so zusammenhangslos. Doch möchte ich noch darauf hinweisen, wenn man mal diesen Teil, Sprüche 10 bis 29, genau untersucht, sieht man, dass die Verse nicht einfach zufällig zusammengewürfelt sind. Ich gebe ein kurzes Beispiel, Kapitel 10. Da heißt es, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer. Schätze der Gesetzlosigkeit nützen nichts, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Man hat das Gefühl, die Verse 1 und 2 haben keinen Zusammenhang. Aber wenn wir näher untersuchen, sehen wir, dass es in Vers 1 geht um Weisheit und Torheit. In Vers 2 geht es um Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit. Und so ist es eine Tatsache, dass Weisheit dazu führen soll, dass wir gerecht leben. Und Torheit führt dazu, dass wir gesetzlos leben. Der Vers 3 schließt sich an. Jahweh lässt die Seele des Gerechten nicht hungern, aber die Gier der Gesetzlosen stößt er hinweg. Und so schließt der Ausdruck der Gerechte in Vers 3 an Gerechtigkeit in Vers 2 an. Und so geht das durch alle Kapitel hindurch. Aber es ist nicht so offensichtlich. Und so ist es auch mit unserem Leben. Aber wir haben das Buch der Sprüche, wo Gott uns seine Gebote gibt für dieses Leben, damit wir glücklich sein können. Aber wenn wir hier stehen bleiben würden, dann hätten wir den Eindruck, Christentum, das sei eine Religion von Dogmen. Und Christentum ist keine Religion und es ist nicht eine Religion von Dogmen. Sondern es ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und es geht nicht einfach um Dogmen, sondern es geht um die Person des Sohnes Gottes. Und dazu will uns das Buch der Sprüche führen. Nicht wahr? Prediger sagt, halte seine Gebote. Hör auf Gottes Stimme, was er dir sagt. Aber das Buch der Sprüche führt uns weiter. Es wird so viel über Weisheit gesprochen, aber dann in Kapitel 8, ab Vers 12, wird die Weisheit personifiziert dargestellt. Als eine Person. Und ich lese da nur aus Kapitel 8, die Verse 35 und 36, wo die Weisheit spricht, als wirklich als Person, denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Jahwe. Wer aber an mir sündigt, oder man kann übersetzen nach der Fußnote, mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Da finden wir die Weisheit personifiziert. Und das Neue Testament, 1. Korinther 1, Vers 30, zeigt uns, wer diese Person ist. Es ist Christus selbst, der Sohn Gottes. 1. Korinther 1, Vers 30.
Und so will uns also das Buch der Sprüche weiterführen. Es geht nicht einfach nur darum, dass Gott uns konkrete Anweisungen gibt für das Leben, sondern er möchte uns zeigen, dass es um eine Beziehung geht zu Gott, zu dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus Christus. Und das ist wahres Christentum, diese Verbindung zu haben mit der Weisheit. Und wenn wir als Christen, als Kinder Gottes, durch diese Welt gehen und nur einfach so auf Gebote achten wollen, dann werden wir garantiert gesetzliche Christen. Und ich kann Ihnen garantieren, ein gesetzlicher Christ ist ein unglücklicher Christ. Das ist eine Tatsache. Aber ein Christ, der jede Situation, jede Frage wieder neu aufkommt, im Gebet mit dem Sohn Gottes bespricht, der diese persönliche Beziehung praktisch täglich kennt mit dem Sohn Gottes, mit dem Herrn Jesus, das ist ein glücklicher Christ. Und dahin möchte uns eigentlich das Buch der Sprüche führen. Diese persönliche Beziehung, nicht nur zur Weisheit als Lehre, sondern zur Weisheit als Person. Und jetzt wird das Ganze interessant. Am Schluss des Buches der Sprüche wird uns ein herrliches Lob über die Frau vorgetragen. Es ist so, dass die letzten 22 Verse sind im Hebräischen sogar alphabetisch geordnet. Der erste Vers, also der Vers 10, beginnt mit dem Buchstaben Aleph, das ist der erste im Alphabet, dann der nächste mit Bet, Gimel, Dalet und so geht das durch bis Tav, der letzte Buchstabe. Also ein ganz wunderbares Gedicht hier am Schluss. Das Lob über die Frau. Wer also meint, die Bibel gebe der Frau einen schlechten Platz, der muss wieder mal Sprüche 31 lesen, um zu sehen, welche hohe Achtung Gottes Wort hat vor der Frau. Und nun ist es natürlich ein Problem, dass wenn Frauen diese Verse lesen, bekommen sie oftmals Minderwertigkeitskomplexe. Gut, das kann ich verstehen, das würde mir ja auch so gehen. Aber man sieht, diese Frau ist so perfekt und wahrscheinlich und die kann einfach alles. Aber sie ist eine ganz wunderbare Frau. Und dann muss man sich jetzt fragen, ja, wer ist denn eigentlich diese Frau? Und wenn wir nun gesehen haben, die Weisheit in Sprüche 8 als Person, und jetzt hier sehen wir in Sprüche 31 einen König, Lemuel, ab Vers 1, Vers 1 wird er erwähnt, ein weiser König. Und dann finden wir eben diese weise Frau. Und da haben wir Hinweise hier in dem König Lemuel, ein Hinweis auf Jesus Christus, den König der Weisheit. Und in dieser Frau haben wir einen Hinweis auf all die Menschen, die dem Sohne Gottes angehören. Gut, wenn es geht um in Verbindung mit Israel, sehen wir in dieser Frau ein Bild von dem gläubigen Überrest aus Israel. Aber wenn es geht darum, um das jetzt auf uns heute zu übertragen, dann stellt diese Frau die erlösten Menschen an, die ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Das ist Frau Weisheit. Und ganz interessant, in Sprüche 9 wird uns über Frau Weisheit gesprochen. Frau Weisheit, ich gebe die Stelle schnell an, Sprüche 9 ab Vers 1 wird die Weisheit dargestellt nicht mehr als eine männliche Person, sondern als eine Frau. Und wer ist denn diese Frau? Nebenbei gesagt, immer wieder kommt in Sprüchen das Thema von der wunderbaren, gottwohlgefälligen Frau vor. Und das zieht sich eben hindurch bis zum Höhepunkt in Sprüche 31. Ja. Diese Frau stellt die Gläubigen dar, die zur Gemeinde Gottes heute gehören, die verbunden sind mit der Weisheit. Nicht, dass sie Weisheit in sich selbst hätten, sondern sind Menschen, die gesehen haben, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen einen offenen Himmel, um wahre Weisheit zu bekommen. Und so haben wir hier, führt uns das Buch der Sprüche dazu, dass wir nicht mehr einfach Christen sein wollen, die so einfach nach Dogmenlisten leben, sondern die eine ganz innige Beziehung haben zu dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und gibt es eine innigere Beziehung als die Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau? Nein, das ist die absolut innigste Beziehung, die es zwischen zwei Menschen geben kann. Und wenn es eine Beziehung ist, wo der Herr Jesus Christus der Mittelpunkt ist, ist das effektiv für irdisches Glück das Höchste. Für irdisches Glück. Aber wenn wir das nur wieder übertragen, dann sehen wir diese Verbindung, diese persönliche, innige Beziehung zu dem Herrn Jesus, also dem Sohn Gottes, zur Weisheit. Das ist das, wo wir höchstes Glück finden können. Und das ist ein Glück, das noch höher ist, als das Glück, das jemand in einer glücklichen Ehe finden kann. Das sei zur Ermutigung all der gesagt, die nicht verheiratet sind. Dieses Glück ist noch höher als jegliches irdische Glück. Und nun, meine Damen und Herren, Sie sehen nun die Verbindung zu dem dritten Buch, das Salomo geschrieben hat, zum Hohen Lied. Was finden wir dort im Hohen Lied? Wir können jetzt aufschlagen. Hohen Lied 1. Da finden wir ein herrliches Liebeslied in 4 Strophen, das die Liebe zwischen Salomo und Sulamit beschreibt. Zwischen dem Mann des Friedens, Salomo, und Sulamit, das heißt Frau des Friedens. Ganz wunderbar. Da haben wir also in dem Herrn Jesus, in Salomo, ein Bild von dem Herrn Jesus, der Weisheit Gottes. Und in dieser Sulamit, die so glücklich wird durch die Liebe Salomos, haben wir ein Bild von den Erlösten, die aufs Innigste mit dem Sohn Gottes verbunden sind. Nun, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte doch noch ein paar Punkte, wichtige Punkte aus diesem herrlichen Liebeslied zeigen. Es ist interessant, es beginnt mit das Lied der Lieder von Salomo. Wir haben hier wieder einen hebräischen Superlativ. Das heißt also das herrlichste Lied, das wunderbarste Lied oder das fröhlichste Lied. Und sehen wir den Gegensatz zum Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, totale Sinnlosigkeit. Und hier haben wir das fröhlichste Lied, das herrlichste Lied. Da sehen wir ganz krasse Gegensätze. Und dann hören wir den Wunsch von Sulamit, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Der Wein ist oftmals in der Bibel ein Bild von Annehmlichkeit auf dieser Erde. Und wenn sie sagt, deine Liebe ist besser als Wein, dann heißt das, dass die Liebe des Herrn Jesus irdische Freude übersteigt. Und nun möchte ich kurz erklären, wie dieses herrliche Lied aufgebaut ist. Es sind 4 Strophen. Warum kann ich das sagen? Weil dreimal ein Refrain vorkommt, ein Kehrreim, sagt man in Hochdeutsch. Also in Hohelied 2, Vers 7 haben sie zum ersten Mal den Kehrreim. Dort heißt es, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht wecket noch aufweckt die Liebe, wie es ihr gefällt. Und dieser Vers wird dann wiederholt in Kapitel 3, Vers 5 und dann noch einmal in Kapitel 8, Vers 4. Und dadurch wird das Lied eingeteilt in 4 Strophen. Erste Strophe, Kapitel 1 bis 2, Vers 6. Zweite Strophe, 2, Vers 8 bis 3, Vers 4. Dritte Strophe, 3, Vers 6. Bis 8, Vers 3. Vierte Strophe, 8, Vers 5. Bis zum Schluss. Jetzt kurze Erklärung zu diesem Refrain. Das ganze Lied ist in herrlichster Poesie geschrieben. Und da sagt sie, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hindinnen, das sind also weibliche
Hindin sind weibliche Rehe.
Also Tiere, die ganz ein feines Gehör haben und die von den kleinsten Lärm aufgeschreckt werden. Ich beschwöre euch bei diesen Tieren, die so schnell erschrecken und aufgeschreckt werden, weckt die Liebe nicht auf, bis es ihr gefällt. Dieser Vers will sagen, Liebe braucht Zeit und Ruhe. Zeit und Ruhe. Und Liebe darf in solcher Zeit nicht gestört werden. Salomo und Sulamit müssen die Liebe zueinander genießen. Diese Nähe erfahren, ohne dass sie gestört wird. Und Liebe kann sich ausdrücken auf verschiedene Arten durch Zwiegespräch. Und so haben wir sehr viel Dialog in diesem Lied. Und das spricht davon, dass Liebe zwischen erlösten Menschen und dem Sohn Gottes drückt sich aus durch Zwiegespräch, durchs Gebet. Aber es gibt es auch, dass Liebe sich ausdrückt, indem zwei, die sich lieben, einfach miteinander spazieren, ohne dass sie miteinander reden. Einfach die Nähe empfinden. Und haben wir schon diese Erfahrung gemacht, einfach die Gegenwart des Sohnes Gottes in der stillen Kammer zu erfahren. Ohne dass wir uns ausdrücken mussten, sondern dass wir einfach ergriffen waren von der Liebe des Sohnes Gottes, der sich am Kreuz hingegeben hat, alles gegeben hat, um mich zu erlösen. Nun, das also zum Refrain. Diese Liebe braucht Zeit und Ruhe. Und Stress in unserer Zeit ist ein Feind, um diese Liebe zu genießen. Und nun möchte ich einen Titel geben zur ersten Strophe. Hier können wir sagen, das ist die Freude der Liebe. Die Freude der Liebe. Ich gebe das an als Anregung, damit man wieder mal dieses Buch für sich durchliest, auf das hin. Diese Freude zu sehen in der Verbindung mit dem Herrn Jesus. Und dann in der zweiten Strophe, da haben wir die Sehnsucht der Liebe. Nebenbei gesagt, Salomo und Sulamit sind in diesem Lied verheiratet. Es wird übrigens auch in Kapitel 3, Vers 11, wird von dem Tag seiner Vermählung gesprochen, der Hochzeit. Dass von der Braut gesprochen wird, das ist nichts Besonderes, denn im Hebräischen kann der Ausdruck Braut auch die verheiratete, frisch verheiratete Frau bezeichnen. Ich sage das nur, weil die Beziehung, die beschrieben wird, weit über das hinausgeht, was vor der Ehe möglich ist. Und dieses Hohelied ist auch gegeben, um zu zeigen, dass auch die körperliche Liebe von Gott gegeben ist, ein Geschenk Gottes für die Ehe. Aber allein für diesen Rahmen. Und wenn sie nicht in diesem Rahmen gehalten wird, wird es zur Perversion und wirkt auf die Person des Menschen destruktiv. Das zeigt die Erfahrung zur Genüge. Also, das nur so allgemein, damit man auch Details besser verstehen kann. Und da haben wir also in der zweiten Strophe die Sehnsucht der Liebe. Und in Kapitel 3, Vers 1 heißt es zum Beispiel, und da sehen wir ganz klar, dass es sich um die Ehe handelt, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen, auf den Plätzen, will suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es ist nicht so, dass das Leben als Erlöster einfach immer ein Leben der Freude ist. Gut, wir haben die erste Strophe gehabt, wo wirklich die Freude der Liebe zum Ausdruck kommt. Aber hier haben wir quasi die Situation, wo ein Erlöster in einer schwierigen Situation ist, in der Nacht, wo er keine Klarheit mehr hat, wo alles dunkel zu sein scheint. Und dann hat er das Gefühl, der Herr Jesus ist nicht da. Er sucht ihn und betet, und er ist nicht da, findet ihn nicht.
Und solche Situationen gibt es, wo ein Gläubiger wirklich das Gefühl hat, vom Herrn verlassen zu sein. Aber in der Folge findet sie dann ihren Geliebten wieder. Und das ist ein ganz schöner Hinweis darauf, dass der Herr manchmal zulässt, dass wir in solche Situationen als Erlöste kommen, dass wir das Gefühl haben, er sei nicht mehr da, um dann wieder erst recht zu genießen, wie wunderbar es ist, in seiner Nähe leben zu können. Dritte Strophe, das ist die längste Strophe, und da können wir den Titel geben, die Höhen und Tiefen, oder die Höhen und Tiefen der Liebe. Wir sehen nämlich, dass in diesem Abschnitt Sulamith mit ihrer Liebe auf einen Tiefpunkt kommt. Nebenbei gesagt, das gibt es in der schönsten Ehe. Aber das Wunderbare ist, dass dieser Tiefpunkt dann dazu geführt hat, allerdings durch Schwierigkeiten hindurch, dass die Liebe von Sulamith einen Höhepunkt erreicht, denn nämlich am Ende von Kapitel 5 gibt sie die herrlichste und schönste und verliebteste Beschreibung von ihren Geliebten, die wir in diesem Buch finden. Und so ist es natürlich tragisch, wenn ein Gläubiger innerlich vom Herrn wegkommt und die Liebe erkaltet. Aber dann lässt der Herr dich oder mich durch Schwierigkeiten gehen, bis diese Liebe wieder neu erwacht. Und das Schöne ist, dass die Gnade bewirken kann, dass dann die Liebe einen Höhepunkt erreicht, wie sie ihn vorher noch nie gekannt hat. Die Höhen und Tiefen der Liebe. Interessant, es wird allerdings nie von einem Tief bei Salomo gesprochen, nur bei Sulamith. Die Liebe des Herrn Jesus ist unwandelbar. Und dann kommen wir zur letzten Strophe, und da haben wir die Vollkommenheit der Liebe. Und ich möchte da lesen aus Kapitel 8, Vers 6, wo die Braut sagt, lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jas. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Vers 10. Ich bin eine Mauer, und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Ganz gewaltig, wie also Sulamith den Wunsch hat, in der nächsten Nähe eingegraben zu sein, ins Herz ihres Geliebten, wie ein Siegelring ans Herz gedrückt, sodass der Abdruck auf dem Herz liegt. Und das ist eine Tatsache, dass der Herr Jesus jeden Erlösten so liebt, wie wenn sein Name an sein Herz geschrieben wäre. Und die Begründung kommt, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und da übersteigt die Liebe alle unsere Vorstellungen. Der Herr Jesus war bereit, alles zu geben für solche Menschen, die verloren waren. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Und interessant ist, es heißt dann, dass der Eifer der Liebe, oder man kann übersetzen, die Eifersucht der Liebe, wie der Scheol, wie das Totenreich ist. Die Liebe ist eifersüchtig. Und gut, es gibt Liebe und eheliche Liebe, die von einer falschen Eifersucht gekennzeichnet ist. Das gibt es auch, eine sündige Eifersucht, die einfach über das richtige Maß hinausschießt, völlig verfehlt ist. Aber es gibt auch eine richtige biblische Eifersucht. Das heißt, dass ein Mann will seine Frau nur für sich, er will sie mit keiner teilen. Und es wird hier gesagt, dass der Eifersucht der Liebe hart ist wie der Scheol, wie das Totenreich. Das heißt mit nichts anderes, dass die Liebe des Herrn Jesus
war so eifersüchtig, dass er nicht wollte, dass irgendetwas oder irgendjemand anderer als er über mein Leben verfügt. Er wollte nicht, dass die Sünde mein Leben beherrscht. Er wollte nicht, dass ich von Schuldenlast zusammengedrückt werde. Er wollte nicht, dass Satan mein Leben beherrscht. Er wollte nicht, dass die Grundsätze und Philosophien dieser Welt mein Leben bestimmen würden. Er wollte auch nicht, dass der Tod als König der Schrecken, wie er in Hiob genannt wird, mein Leben bestimmt und zum Zittern bringt, sondern er allein wollte über mein Leben verfügen. Nicht in einer despotischen Art, sondern in Liebe. So wie ein Mann, der wirklich echt seine Frau liebt. Und das ist doch etwas ganz Großartiges, dass der Herr Jesus also bereit war, alles zu zahlen, um mich und dich ganz zu haben. Ganz zu haben. Und so war der Herr Jesus bereit, in den Tod hineinzugehen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was das für ihn bedeutete. Er ist der Ursprung alles Lebens. Johannes 1. Und er, der das Leben selbst ist, wird Mensch und geht als Mensch in den Tod. Das ist völlig widernatürlich. Der Fürst des Lebens geht in den Tod. Aber einfach, weil seine Liebe so brennend und so unaufhaltbar war. Und da kommen wir wirklich dazu, die Vollkommenheit der Liebe des Herrn Jesus zu bewundern. Und dann in Vers 7 heißt es, von den großen Wassern, die die Liebe nicht auszulöschen vermögen. Und so wird in Gottes Wort an verschiedenen Stellen das Gericht Gottes, das über den Herrn Jesus kam, in den 3 Stunden der Finsternis, mit Wasserfluten, die über ihn kamen, verglichen werden. Zum Beispiel im Psalm 69. Und der Herr Jesus musste in den Stunden der Finsternis am Kreuz den ganzen Zorn des Allmächtigen, der mich hätte treffen sollen und der jeden Erlösten hätte treffen sollen, auf ewig in der Hölle, hat er in den 3 Stunden der Finsternis getragen. Und wir können uns das absolut nicht vorstellen, was das bedeutete. Übrigens haben wir das Gefühl, es sei nur einfach die Kreuzigung gewesen manchmal. Und die Kreuzigung gehört zu den schrecklichsten Qualen, die es gibt. Kann sich das kaum vorstellen. Aber Berichte über Kreuzigungen, die sind etwas vom Erschüttertsten zu lesen. Aber die Leine des Herrn Jesus war nicht nur einfach da, sondern der ganze Zorn des Allmächtigen hat ihn getroffen. Dem Ewigen gefiel es, ihn zu zerschlagen, heißt es in Jesaja 53. Und der Herr Jesus wusste genau, was das bedeuten sollte. Und trotzdem ist er entschieden in den Tod gegangen und ließ sich nicht aufhalten. Und man wollte ihm ein Betäubungsmittel geben am Kreuz. Kann man nachlesen in den Evangelien. Eine Droge, die man aus Gnade manchmal den Gekreuzigten gegeben haben, damit sie die Leiden besser ertragen könnten. Und der Herr Jesus hat diesen Trank abgelehnt. Erst als man ihm dann am Schluss nur Essig gab, dieses Lieblingsgetränk der römischen Soldaten, das sehr durstlöschend ist, hat er genommen. Aber das Betäubungsmittel hat er nicht angenommen. Er wollte bei vollem Bewusstsein die Schuld tragen und das Gericht Gottes. Das zeigt uns wirklich eine Dimension der Liebe Gottes, der Liebe des Sohnes Gottes, die alle unsere Vorstellungen sprengt. Und können wir dann verstehen, wenn es eben heißt in Hohelied 8, Vers 10, da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Wenn wir wirklich einmal diese Liebe ganz persönlich für uns in Anspruch genommen haben, dann ist das etwas, das unser Leben wirklich überwältigt. Wie Paulus gesagt hat, ich bin von Christus ergriffen. Ergriffen. Und wie wunderbar ist das? Das ist der Moment, wo man merkt, dass das Menschenherz, in dessen Tiefe Gott die Ewigkeit gelegt hat, völlige Befriedigung finden kann. Wie Augustinus gesagt hat, der Mensch ist unruhig, bis er Ruhe findet in dir, in dem Allmächtigen. Und so kann allein der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, dieses Herz des Menschen, das wohl so klein ist, aber die Ewigkeit hat Platz,
erfüllen kann und wirklich glücklich machen kann. Und so finden wir in diesen drei Büchern wirklich eine wunderbare Entwicklung. Von der Enttäuschung zu einem Menschen, der glücklich wird und Leitung von Gottes Hand bekommt, in Sprüchen, aber dann hingeführt wird zur Gemeinschaft mit dem ewigen Sohn Gottes. Und da findet er völlig Frieden, völlig Ruhe. In dem Mann des Friedens. Und ich möchte das wirklich auch jedem wünschen, der hier ist, der diese persönliche Beziehung noch nicht hat. Dann komm doch, deck dein Leben auf vor dem Sohn Gottes, bekenne deine Schuld und danke ihm für diese Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat. Dann kannst du sagen, wie der Apostel Paulus, der Sohn Gottes, der mich ganz persönlich, das ist nicht Anmaßung, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Da findet man völlige Ruhe, völlige Freude. Und gut, wie gesagt, es ist nicht einfach eine Freude und ein Lebensweg, der keine Probleme kennt. Wir haben gesehen von den Hochs und Tiefs. Aber es ist ein Weg, wo man immer wieder zu dieser Ruhe in der Liebe des Sohnes Gottes zurückfinden kann. Und die das ganze Leben prägen und bestimmen kann. Noch ein kurzer Gedanke. Wir haben gesehen, eine Entwicklung Prediger, Sprüche, Hohelied. Aber wir können eigentlich sagen, dass der Prediger ja eigentlich aus der Zeit am Ende des Lebens von Salomo stammt. Und das Hohelied stammt eigentlich aus seiner Jugend, denn da wird er ganz jugendlich beschrieben. Und die Sprüche, da sehen wir ihn als Vater, der schon erwachsene Söhne belehrt. Da finden wir ihn in der Mitte seines Lebens. Also die Chronologie der Erfahrungen, dessen, was ausgedrückt wird in diesen Büchern zeitlich, ist also genau umgekehrt. Hohelied, Sprüche, Prediger. Und hierin liegt eine unwahrscheinliche Tragik. Gott möchte, dass jeder, der hier ist, die Entwicklung macht von der Enttäuschung zur völligen Freude. Prediger, Sprüche, Hohes Lied. Aber es ist möglich, dass wir dann auch die umgekehrte Erfahrung wieder machen. Man kann sich innerlich von dem Herrn Jesus entfernen und kann wieder einfach ein Christ werden, der einfach so nach einer Gebotsliste lebt. Und dann kann man absteigen bis zu dem Punkt, wo man überhaupt nicht mehr durchblickt und in Enttäuschung verfällt. Einfach, weil man der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus entgangen ist. Es ist nicht so, dass ein Erlöster, der ewiges Leben bekommen hat, wieder verloren gehen kann. Das ist ein ganz anderer Punkt. Aber es ist möglich, dass man einen solchen Abstieg erleben kann, wie ihn Salomo erlebt hat. Und darin liegt eine ganz gewaltige Tragik. Und so finden wir nicht nur einfach eine schöne Botschaft in diesen drei Büchern, in diesem Aufstieg, sondern zugleich eine Warnung. Dass wir auch wirklich auf dem Niveau des Hohen Liedes leben und bleiben wollen. Ein Leben nahe beim Herrn Jesus. Spurgeon, der bekannte Evangelist, hat gesagt, der Glaube von gestern nützt mir nichts. Ich muss jeden Tag neu glauben. Nicht um errettet zu werden, aber um eben jeden Tag wieder die Gemeinschaft mit dem Herrn neu erfahren. Und so ist das ein stetes Bemühen, dass wir bei dem Herrn Jesus bleiben. Und so erfahren wir völlige Freude.